meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich im Festsaal der Arbeiterkammer in der Reihe Wissen fürs Leben. Das heutige Thema Burnout, Risikofaktoren erkennen und verändern, das ist von großer Aktualität. Im persönlichen Umfeld und auch aus den Medien habe ich den Eindruck, da vergeht oft kein Monat, ohne dass man erfährt, dass es wieder jemanden erwischt hat. Zuletzt vor 3 Wochen in den Medien Rudi Anschober, der grüne Landesrat aus Oberösterreich, aber auch der Skispringer Sven Hannawald, der Fernsehkoch Tim Melzer, der Bestsellerautor Frank Schätzing, die Uni-Professorin Miriam Meckel, der Fußballer Sebastian Deisler und viele andere Prominente stehen auf der langen Liste derjenigen, die ein Burnout, eine Erschöpfungsdepression erlitten haben. Und wenn man das liest oder eben aus seinem Bekannten Umkreis, in seinem Umfeld das hört, dann fragt man sich, was ist da eigentlich los? Warum passiert es, dass jemand plötzlich nicht mehr kann, dass jemand körperlich, aber auch seelisch und geistig völlig erschöpft ist, dass jemand ausbrennt? Und vielleicht fragt man sich auch manchmal mit einer gewissen Sorge, ja, kann mich das auch erwischen? Bin ich irgendwann auch an der Reihe? Alle Umfragen, Statistiken und Studien zu diesem Thema kommen zum selben Ergebnis. Termin und Zeitdruck nehmen zu. Ebenso das Arbeitsvolumen, der Umfang, die Arbeitsdichte, der Verantwortungsdruck und mit all dem nehmen auch die psychischen Belastungen zu. Erst vor wenigen Tagen war in den Vorarlberger Nachrichten zu lesen, jeder dritte Österreicher sagt, Job macht krank. Und es wurde dann von einer Studie berichtet, die zum Ergebnis hat, dass 1/3 aller Österreicher, also jeder Dritte, jede Dritte von ihnen, leidet unter gesundheitlichen Beeinträchtigungen am Arbeitsplatz. Und wer gesundheitlich beeinträchtigt ist, verbringt im Schnitt 25,5 Arbeitstage, das sind 5 Arbeitswochen, im Krankenstand. Neben Rücken-, Kreuz-, Nacken- und Schulterschmerzen, die ja häufig auch Ausdruck psychischer Anspannung sind, sagen 1/4 der Befragten, dass ihnen psychische Belastungen zu schaffen machen. Sie bewerten ihren Arbeitsplatz in Bezug auf den Zeit- und Leistungsdruck als ziemlich schlecht oder als sogar sehr schlecht. 22%, also jeder Fünfte ungefähr, beklagen fehlende Anerkennung und Wertschätzung. Ebenso viele, also auch jeder Fünfte, dem macht die ständige Erreichbarkeit zu schaffen. Und 43%, das hat mich eigentlich überrascht, weil das ist fast die Hälfte der Befragten, die sagen, dass sie sich nach der Arbeit, nach einem Arbeitstag leer und ausgebrannt fühlen. Und man hat sie auch gefragt nach ihren Wünschen in Bezug auf Gesundheitsvorsorge im Unternehmen und 1/4 nannte, ihr Wunsch wäre Burnout-Prävention, dass das das Unternehmen macht. Und genau das sind die zentralen Inhalte des heutigen Vortrags. Wie erkennt man ein Burnout? Welches sind die Risikofaktoren, die zum Ausbrennen führen? Gibt es neben den beruflichen vielleicht auch private Gründe und gesellschaftliche Gründe, die zum Ausbrennen führen? Und wie kann man diese Risikofaktoren vermindern? Das erklärt uns jetzt Bernd Kühnel. Er ist als Psychotherapeut, als Supervisor und Coach in eigener Praxis hier in Feldkirch tätig. Ich habe Bernd Kühnel gehört, wie er Betriebsräten das Burnout erklärt hat. Und ich habe mir gedacht, das ist echtes Wissen fürs Leben, das sollen mehr Menschen hören. Und deshalb freue ich mich, lieber Herr Kühnel, dass Sie meine Einladung angenommen haben und dass Sie jetzt zu uns sprechen. Ganz herzlich willkommen.
Vielen Dank, Herr Köpf, für die Einladung. Ich mache das sehr gerne. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich habe jetzt gerade noch einen Stress bekommen, weil ich festgestellt habe, dass die Dateien, die ich auf meinem USB-Stick drauf habe, gar nicht drauf sind. Also Sie sehen jetzt mich, aber keine PowerPoint-Präsentation. Und ich habe dann kurz überlegt, wie soll ich mit dieser Stresssituation umgehen? Meine Praxis ist ganz in der Nähe. Dann habe ich mir gedacht, ich drucke das einfach aus, was ich Ihnen sagen will. Ich hoffe, Sie verzeihen mir, dass Sie nur mich sprechen hören und nicht die optische Begleitung haben. Man sagt den Psychos ja nach, dass sie selber eine Macke haben. Und das stimmt in meinem Fall wirklich. Also ich habe besondere Nähe zum Burnout, weil ich so etwas selbst erlebt habe. Ich habe vor kurzem, also es ist schon länger her, so 1980, ich habe vor kurzem meiner Frau die Einladung für diesen heutigen Vortrag geschickt und dann hat sie gesagt, das ist ja ganz toll, gut aufgemacht, aber mich irritiert immer wieder, dass du von Burnout sprichst. Hast du ein Burnout gehabt? Jetzt kennen wir uns 20 Jahre, dann sage ich, das war vor deiner Zeit. Aber war das da, wie du das Temester genommen hast? Temester ist ein angstlösendes Medikament. Also wir haben das per Mail geklärt und dann schreibe ich, nein, es war nicht Temester, es war Lexotanil. Also das ist ein bisschen ein Psychotherapeuten-Spielchen, das wir da getrieben haben. Jedenfalls habe ich mich gewundert, dass sie mich fragt, ob ich ein Burnout habe und habe mir dann nochmals Gedanken gemacht, was war das wirklich? War das ein Burnout? Und ich habe mich zurückerinnert, dass ich damals eine Konsultation bei einem Psychiater hatte. Ich konnte nämlich nur noch schlecht schlafen. Also ich bin mitten in der Nacht aufgewacht und habe mir gedacht, was ist jetzt los? So Schlafstörung, ist das eine Schlafstörung? Ja, tatsächlich, ich bin nicht mehr eingeschlafen. Und ich war arbeitslos während dieser Zeit und wurde eingeladen zu einer Besprechung mit Sozialarbeitern. Die haben dann so einen Arbeitskreis gegründet, Arbeitskreis kritischer Sozialarbeiter. Ich bin da hingegangen und während dieser Sitzung habe ich mir gedacht, was reden die für einen Blödsinn? Die haben keine Ahnung. Und dann habe ich gemerkt, jetzt passiert irgendwas mit mir. Also ich musste den Raum verlassen und habe gedacht, ich verliere den Verstand. Ich werde jetzt verrückt. Also ich merke jetzt gerade noch, dass ich verrückt werde, aber gleich werde ich so verrückt sein, dass ich das gar nicht mehr mitkriege. Jedenfalls bin ich dann zu meiner damaligen Frau gegangen, habe gesagt, du, mit mir stimmt was nicht, ich fange zum Spinnen an, du kannst mich gleich mal in die Valduna bringen. Dann hat die mich angeschaut, hä, was? Und wir sind dann spazieren gegangen und während dieses Spaziergangs habe ich Panikattacken bekommen. Ich habe gar nicht gewusst, wie sich das anfühlt. Ich kannte das vom Studium, dass es Panikattacken gibt. Also das ist so wie Angstzustand, aber vor nichts Bestimmtem, außer in meinem Fall, ich werde jetzt verrückt. Und Körpergefühle, Wärme, als würde Strom durch den ganzen Körper durchfließen. Es hat so eine Minute gedauert, dann war es wieder weg. Ja, und dann die Schlafstörung. Das hat mir Angst gemacht, diese Panikattacken und die Schlafstörung. Und dann bin ich zu einem Psychiater gegangen, habe den befragt, was das ist und was ich machen soll. Und dann verschreibt er mir eben Medikamente. Lexotanil, das ist ein beruhigendes Medikament. Und da wurde mir dann irgendwie mulmig. Gedacht, oh, Medikamente nehmen, das mache ich überhaupt nicht gerne. Dann habe ich ihn gefragt, ob er das auch nimmt. Ja, hin und wieder, wenn ich Stress habe. Es hat mir auch nicht sehr weitergeholfen. Und dann habe ich ihn gefragt, was habe ich eigentlich, Herr Doktor? Wie nennen das die Ärzte? Und schaut er mich so an und sagt, das ist eine Erschöpfungsdepression. Aha. Erschöpfungsdepression, von was? Ich bin arbeitslos, ich habe ja nichts zu tun den ganzen Tag. Was soll mich denn da erschöpfen? Heute würde er vielleicht sagen, Sie haben ein Burnout, um mich nicht so zu erschrecken. Aber damals wurde nicht so über Burnout gesprochen. Das ist erst in den letzten, ich sag mal, 5 Jahren, 8 Jahren vielleicht, 10 Jahren bekannter geworden, dass man darüber sprechen kann, sprechen muss. Und der Begriff Burnout hilft auch, darüber zu sprechen. Es fällt leichter, über psychische Probleme zu sprechen, wenn man dieses Wort verwendet, hinter dem sich alle möglichen Symptome verstecken können oder die alle möglichen körperlich-seelischen Veränderungen mit sich bringen, die bei anderen psychischen Störungen auch auftreten können, aber die unter bestimmten Voraussetzungen dann eben als Burnout bezeichnet werden. Ein Burnout ist ein Zustand von emotionaler Erschöpfung mit reduzierter Leistungsfähigkeit, meist durch Stress ausgelöst, der aufgrund verminderter Belastbarkeit nicht bewältigt werden kann. Also Stress kennt wahrscheinlich jeder von Ihnen, aber ich denke, dass nicht alle von Ihnen gefährdet sind, einen Burnout zu bekommen. Das werde ich dann im Laufe meines Vortrags erörtern, wer da gefährdet ist. Burnout wird vorwiegend angewendet auf Erschöpfungszustände, die durch berufliche Belastungen entstehen. Das können aber auch andere Belastungen sein, die Pflegetätigkeiten im Haus umfassen, Hausarbeit, Kinderbetreuung. Also ich möchte es nicht nur auf bezahlte Arbeit reduzieren, sondern auf Tätigkeiten, die aufgrund von länger dauernder Belastung dann zur Erschöpfung führen. Ein Burnout entsteht nicht von heute auf morgen, auch nicht in einer Woche, sondern ist meistens ein Zustand, der sich über Wochen oder sogar über Monate oder sogar über Jahre herausbildet. Drum kriegen das die meisten auch gar nicht mit, dass sie ein Burnout haben. Meistens erst, wenn es ausgeprägt ist, weil diese Veränderungen ganz minimal vonstatten gehen können. Ein paar Zahlen, 20% der Erwerbstätigen erleben Burnout-ähnliche Phasen. 27% der Arbeitnehmer stehen unter ungesundem Stress. 30% der Erwerbstätigen sind psychosomatisch erkrankt. Und 46% aller Krankenstände haben psychische Gründe. Also oft sind psychische Gründe mitbeteiligt, wenn körperliche Krankheiten oder Symptombildungen, Schmerzzustände zum Beispiel, aufgetreten sind. Aber die Betroffenen, die merken das oft nicht. Also ich hatte einen Klienten, der hat Magen-Darm-Beschwerden gehabt, der hat nicht gewusst, dass er einen Burnout hat. Der ist zum Arzt gegangen, hat ihm die Symptome geschildert, der Arzt hat ihn befragt über seine aktuelle Lebenssituation, Arbeitssituation, private Situation. Und dann hat er gesagt, also das ist nicht nur Magen-Darm. Das schaut nach Erschöpfungszustand aus. Berufliche Überlastung durch eine sehr belastende pädagogische Tätigkeit mit Nachtdiensten, Wochenenddiensten, ein Hausbau, kleine Kinder, da ist dann einiges zusammengekommen. Woran erkennt man eigentlich einen Burnout? Das ist erstmal ein emotionaler Erschöpfungszustand, also ein gefühlsmäßiger Erschöpfungszustand, eine Gefühlsleere, eine Gleichgültigkeit. Das können Herz- und Kreislaufbeschwerden sein, Muskel-, Rückenschmerzen, Magen-Darm-Beschwerden, Konzentrations- und Gedächtnisstörungen, reduzierte Leistungsfähigkeit. Und die Folgen von Burnout sind ein nachlassendes Engagement. Der Sinn der Arbeit wird nicht mehr gesehen. Es kommt zu Selbstzweifeln. zu Isolierung, Rückzug. Und das kann sich natürlich dann auch in den Sozialkontakten bemerkbar machen, am ersten in der Partnerschaft, in der Familie und im Vermeiden von sozialen Kontakten. Es gibt verschiedene Ursachen von Burnout, und wenn man von Work-Life-Balance redet, achten Sie auf Ihre Work-Life-Balance, dann wird einem immer suggeriert, als könnte man das selbst alles balancieren und ins Lot bringen. Aber der Herr Köb hat in seiner Einleitung schon davon gesprochen, es sind nicht nur die persönlichen Faktoren, die da eine Rolle spielen. Das sind Faktoren, die am Arbeitsplatz eine Rolle spielen. Das sind Faktoren, die gesamtgesellschaftlich sich auswirken. Und man darf nicht nur die persönlichen Faktoren immer anschauen, sondern man muss auch ein System anschauen, in dem jemand drinsteckt, oder eine Gesellschaft, in der wir leben. Um uns klarzumachen, dass ich nicht alleine für die Vorbeugung und für die Vermeidung eines Burnouts zuständig sein kann, sondern da müssen mehr Faktoren beachtet werden. Ich komme jetzt auf verschiedene Ursachen zu sprechen. Es gibt persönliche Ursachen, also man hat angeschaut, wer kriegt eigentlich ein Burnout, was sind das für Menschen. Und man hat festgestellt, dass es verschiedene Persönlichkeitsmerkmale gibt, die da eine Rolle spielen. Zum Beispiel eine Ängstlichkeit, eine besondere Ängstlichkeit, ein Perfektionsstreben, ein labiles Selbstwertgefühl. Ich habe heute gerade einen Klienten gehabt, der hatte einen Burnout und dem geht es jetzt viel besser. Der sagt, wie ich ihn gefragt habe, was hat sich denn jetzt geändert, woran merken Sie das? Dann sagt er, ja, dieses Perfektionsstreben habe ich jetzt nicht mehr. Und dann sagt er, na, das stimmt ja nicht, ich habe es immer noch. Ich arbeite weniger. Aber ich bin immer noch so genau in der Arbeit wie immer. Aber ich versuche jetzt, meine Arbeitsmenge zu begrenzen. Ich frage jetzt, wenn ich Unterstützung brauche. Ich gebe jetzt auch mal was ab, weil er gemerkt hat, dass das, was er sich früher zugemutet hat und er aus der Überschätzung seiner eigenen Möglichkeiten und seiner eigenen Fähigkeiten über Jahre zu einem Erschöpfungszustand geführt hat. Er hatte die fixe Idee, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt am Vormittag um 10 Uhr müssen ein bestimmter Stapel von Aufträgen abgearbeitet sein. Das hat mal funktioniert, wie der Stapel so klein war. Aber über die Jahre wurde der immer größer und er hatte immer noch die Vorstellung, bis 10 Uhr muss das fertig sein. Und das ging dann nicht mehr. Und jetzt durch diesen Erschöpfungszustand, durch dieses Burnout, kam er drauf, dass er überlegen muss, wo ist meine Grenze? Und nicht die Uhrzeit, die er sich mal festgelegt hat, 10 Uhr ist die Grenze, sondern seine persönliche Möglichkeit, eine bestimmte Arbeitsmenge zu bewältigen. Ein Überschätzen der eigenen Fähigkeiten ist auch ein Faktor, der zum Burnout führen kann. Die Unfähigkeit, Grenzen zu setzen, das merke ich bei mir selbst. Ich bin selbstständig tätig, ich habe keine Arbeitszeit, die mir jemand vorschreibt, von 8 bis 12, von 13 bis 17. Da war das leicht, wie ich angestellt war. Da wusste ich, aha, jetzt ist fertig. Das wäre jetzt eine Überstunde, die mir nicht gezahlt wird. Also gehe ich nach Hause. Oder ich mache jetzt noch die halbe Stunde, und weil ich dann einfach mehr Zufriedenheit habe. Aber als freiberuflich tätiger Psychotherapeut, Supervisor und Coach, wo ist meine Grenze? Was ist genug? Ich weiß es manchmal gar nicht. Und wenn dann die Frau auch noch in diesem Metier tätig ist, dann entwickelt man dann so ein bisschen ein Wettrennen. Wer hat mehr Klienten am Tag? Wer verdient mehr Geld? Wer ist erfolgreicher? Völlig unsinnige Dinge, die ich da teilweise mit meiner Frau gespielt habe, bis ich draufgekommen bin, ich will dieses Wettrennen eigentlich gar nicht mitmachen. Das macht eine Zeit lang Spaß, aber im Grund baue ich da nur meine Arbeitsfreude langfristig ab. Das ist eine Sackgasse, in der ich da lande. Also die Fähigkeit, Grenzen zu setzen, das musste ich auch erst lernen, zu schauen, wo ist meine Grenze, woran erkenne ich das? Und ich stelle das auch immer wieder bei meinen Klienten fest, die wissen nicht, wo ist ihre Grenze, wann ist es genug. Persönliche Ursachen können auch ein übermäßiges Harmoniestreben sein. Wenn ich also einen Telefonanruf kriege für eine Neuanmeldung und ein Patient oder ein, ist ja noch nicht Patient, ein Interessent, sage ich jetzt mal, möchte ein Gespräch mit mir, dann kriegt er einen Termin. Das habe ich mir so vorgestellt, innerhalb einer Woche sollte ein Erstgespräch stattfinden. Das ist gut. Manche Kollegen brauchen 3 Wochen, 4 Wochen, 6 Wochen. Die haben Wartelisten. Ich war immer ganz stolz darauf, dass ich keine Warteliste hatte. Dass jeder bei mir innerhalb einer Woche ein Erstgespräch zumindest haben konnte. Und jetzt komme ich drauf, ich schaffe das nicht. Ja gut, dann mache ich halt einen Termin um 18 Uhr, um 19 Uhr. Können Sie nicht um 20 Uhr? Nein, da kann ich nicht. Also da habe ich dann eine Grenze gesetzt. Aber ich habe es nicht geschafft, obwohl ich genug zu tun hatte, obwohl ich schon müde war, obwohl ich keinen Termin mehr geben wollte, diesen Termin nicht zu geben. Ja, was sagt er denn dann, der Interessent? Beim Kühnel gibt es keine Termine. Oder wenn ein Arzt mich empfiehlt und sagt, rufen Sie den Herrn Kühnel an, der ist ein guter Psychotherapeut, mit dem arbeite ich auch zusammen. Und ich kriege dann vielleicht vom Arzt selbst auch noch einen Anruf, kannst du dem Herrn XY einen Termin geben, möglichst rasch, auch wenn das nur auf der Mailbox drauf ist. Das ist eine Aufforderung. Was mache ich jetzt? Ich habe eigentlich keine Kapazität mehr. Ja gut, dann kriegt er den Termin. Und ich bin dazu übergegangen, auszuprobieren, was passiert, wenn ich sage, ich habe in 4 Wochen Zeit, rufen Sie mich dann nochmal an. Das waren so kleine Experimente, die ich mit mir selbst und Interessenten gemacht habe und habe gemerkt, ups, der ruft tatsächlich an. Oder ich kann Ihnen erst in 3 Wochen einen Termin geben. Ich hatte immer so Vorstellungen, ja, dann ist der woanders, der ist weg, den kriegst du nie mehr zu sehen. Ängstlichkeit. Meine Ängstlichkeit hat da eine Rolle gespielt, nicht auf mich zu schauen. Und ein übermäßiges Harmoniestreben. Ja, ich wollte niemandem Nein sagen, niemanden enttäuschen. Ja, und die fehlende Fähigkeit, sich von der Arbeit zu distanzieren, weil sie einfach so Spaß macht, weil sie so toll ist. Merke ich an mir, das merke ich an Klienten. Ich erzähle Ihnen hauptsächlich Beispiele von mir, weil ich das nicht so gut finde, wenn ich Beispiele von Klienten erzähle. Sie können es, glaube ich, also ich kann es besser nachvollziehen, was ich Ihnen sagen will, und Sie können es besser nachvollziehen, was ich Ihnen sagen will, und Sie merken, da steht auch nur ein Mensch, der ist zwar Therapeut und weiß vielleicht fachlich ein bisschen mehr, vielleicht hat er ein bisschen Ahnung, wie man die Dinge lösen und bewältigen könnte, aber er muss sich auch darum bemühen. Das geht nicht von selber, bloß weil er Psychotherapeut ist. Also die fehlende Fähigkeit zur Distanzierung, das heißt, ich kann mich nicht mehr von Arbeitsinhalten lösen, merke ich dann, wenn ich beim Abendessen mit meiner Frau, nachdem ich sie frage, ja, wie war dein Tag heute? Sie sagt, ja, anstrengend oder gut. Dann anfange, über irgendwelche Erfahrungen mit Klienten reden zu wollen. Und wenn sie dann sagt, nach 5 Minuten, du, was machst du jetzt eigentlich? Merke ich, dass wir über Arbeit reden? Oder ich gehe am Samstag oder Sonntag in die Berge, gehe spazieren und dann geistern mir irgendwelche Klienten durch den Kopf. Was mache ich am Montag oder nächste Woche? Da kommt der oder die wieder. Wenn das mal kommt, sage ich, ja gut, jeder denkt mal auch in der Freizeit über seine Arbeit nach. Aber wenn das nicht mehr aufhört, dann merke ich, da stimmt etwas nicht. Das ist die fehlende Distanzierungsmöglichkeit. Ja, und was sind denn so die Voraussetzungen, die einen dazu bringen, so zu handeln? Man hat immer wieder festgestellt, dass verschiedene Erziehungsstile dafür zuständig sind, dass Menschen mehr auf das schauen, was andere von ihnen wollen, weniger die eigenen Bedürfnisse berücksichtigen. Das sind Menschen, die es nicht gelernt haben, die eigenen Gefühle oder die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen und auch wichtig zu nehmen, die das bei den Eltern in der Familie nicht gelernt haben, weil sie nicht an diesem Punkt abgeholt worden sind. Also fehlende Anerkennung durch die Eltern ist ein wichtiger Faktor. Oder Anerkennung über Leistung. Du hast eine Eins, dann kriegst du 10 Schilling. Also man lernt dann als Kind, es ist gut, meine Eltern mögen mich, aber dafür muss ich etwas tun. Und so eine bedingungslose Zuwendung, die eigentlich dafür sorgen würde, dass man sich mag, dass man sich anerkennt und sich nicht über Leistung definiert, die habe ich bei den Menschen, die zu mir kommen, wegen Erschöpfungszuständen nicht wahrgenommen. Die erzählen alle dasselbe. Ja, bei uns ist es geschafft worden und dann bin ich von der Schule heimgekommen und dann Kuhstall oder Heu oder irgendwas, ja, Kinderarbeit oder die Vorarlberger Redewendung, die kennen Sie ja alle, die werden jetzt auf die T-Shirts gedruckt. Aldra. Das finde ich ja ganz lustig, aber es drückt schon etwas aus von der Mentalität hier. Und wenn man in Bayern T-Shirts drucken würde, wo ich herkomme, dann würden ähnliche Sprüche auf Bayerisch draufstehen. Weil das einfach sehr verbreitet ist, diese Leistungsorientierung von früh an den Kindern mitzugeben. Zu viel oder zu wenig Zuwendung und eine unstillbare Sehnsucht nach Anerkennung. Ja, also wenn ich koche und meine Frau sagt nicht beim zweiten Bissen, das ist super, dann fehlt mir schon was. Ich ziehe das jetzt ein bisschen ins Lächerliche, aber man hat natürlich als jemand, der gefährdet ist, ein Burnout zu entwickeln, immer diesen Wunsch nach Anerkennung, nach Bestätigung. Und wenn das nicht von außen kommt, dann macht man sich das selber. Ja. Ein Projekt und noch ein Projekt und hier noch ein Engagement und in diesem Verein und da noch gefragt werden, das gibt alles Anerkennung. Und da entstehen dann manchmal so Vorstellungen, dass man für alles verantwortlich ist und wenn ich das nicht mache, dass es dann gar nicht gemacht wird. Ich habe mal darunter gelitten, dass, also wie ich im Landeskrankenhaus Rankweil war, dass also bestimmte Dinge nicht gesehen worden sind, so in Mitarbeiterbesprechungen, und dass ich immer der bin, der das dann ansprechen muss. Und dann habe ich das mal in einer Supervision der Supervisorin erzählt und sagt sie, probier doch einfach mal was aus. Ja, was denn, habe ich sie gefragt. Sag doch einfach mal nichts und schau, was dann passiert. Also zum Beispiel, ja, wann treffen wir uns wieder? Können wir einen Termin für die nächste Besprechung ausmachen? Das war so Standard Bernd Kühnel. Und ich dachte, wenn ich das nicht mache, dann wird man wieder auseinandergehen. Und nach 5 Tagen sagt jemand, haben wir eigentlich einen Termin ausgemacht? Und ich sagte, das soll doch nicht passieren. Dann mache ich das doch lieber gleich. Ja, weit gefehlt. Ich habe das nicht gemacht, ich habe nicht gefragt, ja, und wer kümmert sich jetzt um das? Und sofort war jemand anderer da, der dieses Thema aufgegriffen hat. Also dieses, ich bin zuständig, ohne mich geht es nicht und die anderen wissen das nicht und wenn ich das nicht tue, dann läuft der Laden nicht. So stimmt's nicht. Aber das hilft natürlich etwas zum psychischen Überleben, sage ich jetzt mal. Ja, das wären so die persönlichen Ursachen oder persönlichen Merkmale, die jemand hat, der gefährdet ist, einen Burnout zu bekommen. Für mich ist eine Beratung oder Behandlung immer dann erfolgreich, wenn ich merke, die Leute sagen nicht mehr zu allem Ja. Sie nehmen eine Arbeit nicht an oder sie üben Kritik. Das ist für mich immer ein sehr, sehr gutes Zeichen. Oder wenn das schlechte Gewissen weg ist, etwas für sich selber zu tun. Ja, jetzt komme ich zu den Ursachen am Arbeitsplatz. Was gibt es für Ursachen, die am Arbeitsplatz zuständig sind, dass jemand einen Burnout entwickelt? Ich höre immer wieder, vor 5 Jahren war das so, da haben das 3 Leute gemacht, da war die Arbeitsmenge so und dann ist der Chef gekommen, hat mich gefragt, ob ich das auch noch machen würde. Dann habe ich gesagt, ja, gerne und dann habe ich das gerne gemacht. Und dann ist einer gegangen und die Stelle ist nicht nachbesetzt worden und dann habe ich das auch gemacht und mein Kollege hat die andere Hälfte von dem gemacht. Und ja, dann haben wir da dieses noch aufgetan und jenes und jetzt ist die Arbeit mehr und jetzt sind wir zu zweit und wir machen doppelt, dreifach so viel Arbeit wie vor 5 Jahren. Das sind Umstellungen, die am Anfang manchmal schmeichelhaft sind, ja, wenn jemand gefragt wird, ob er etwas tun soll. Kann, eine interessante Arbeit, die sich mit der Zeit aber dann fatal auswirken können. Also die Unmöglichkeit, selbst die Arbeitsmenge zu bestimmen, einfach weil man bestimmte Aufträge bekommt, ist auch ein Faktor, der zur Erschöpfung beitragen kann. Und was ich immer wieder höre, ist übermäßige Verwaltungsarbeit. Also ich habe vor allem also Supervisionen in psychosozialen Arbeitsfeldern, Krankenhäuser, sozialpädagogische Einrichtungen, Altenheime, Pflegeheime. Der Bedarf, etwas aufzuschreiben, was man getan hat, wird immer größer. Und das nimmt natürlich Zeit in Anspruch. Und manche haben dann das Gefühl, sie sind mehr Zeit mit Aufschreiben beschäftigt als mit der tatsächlichen Tätigkeit. Oft spielt auch eine Rolle der Wechsel eines Vorgesetzten. Also man kommt irgendwie klar mit einer Person, dann geht jemand in Pension oder wechselt die Arbeitsstelle, kommt ein neuer Chef. Diese Person hat bestimmte Vorstellungen und man muss sich auf diese Person einstellen. Das habe ich schon einige Male gehört von Klienten, dass das ein Knackpunkt war, wo dann Bedingungen am Arbeitsplatz so schwierig waren, dass die Personen nicht mehr konnten. Also da ist dann mitunter eine altersbedingte, sage ich jetzt mal, Haltung da, wo jemand nicht mehr so flexibel ist. Das kann aber auch sein, dass völlig neue Werte transportiert werden. Ich habe mal einen Mitarbeiter von einer Bank in Beratung gehabt, der hat gesagt, früher ging es um die Kunden. Jetzt geht es um die Umsätze. Und der Mann ist 55, der packt das nicht, weil er sagt, ich habe hier Klienten, ich habe Kunden. Das sind Leute, die wollen was von der Bank und für die möchte ich da sein. Und nur die Zahlen, die Umsatzsteigerung, das kann ich nicht. Und da wird dann, wenn eine ganze Führungsriege ausgetauscht wird, plötzlich ein neues Leitbild erstellt. Da werden Konzeptumstellungen vorgenommen, da werden Reorganisationen vorgenommen, die manche Mitarbeiter einfach nicht mehr mitmachen können. Und möglicherweise macht sich die Leitungsebene zu wenig Gedanken, was bei diesen Vorgängen mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen passiert. Also wenn ich dann in einer Supervision höre, ja, die neuen Führungskräfte sind ganz toll, aber wir kommen nicht mehr mit denen. Ja. Die machen immer ihre Besprechungen, Klausurtagen, dann erarbeiten sie ein neues Papier, dann präsentieren sie uns das, wir sagen, ja, toll, aber wir sind ja mit dem anderen noch gar nicht so weit. Wir haben das eine noch nicht umgesetzt und jetzt kommt ihr schon mit dem nächsten. Schlechtes Betriebsklima, fehlende Konfliktkultur sind ein häufiger Grund. Fehlende Anerkennung durch Vorgesetzte und Mitarbeiter, bestimmte Führungsstile, wenn Chefs nicht mitreden lassen, sondern anordnen oder völlige Freiräume lassen, die Leute irgendwie machen lassen, ohne Vorgaben. Ja, Sie sind hier Ihre Abteilung. Machen Sie, wie Sie das für richtig halten. Sie sind jetzt auch für die Zahlen zuständig. Wir reden dann wieder in einem halben Jahr. Das ist für manche zu viel, dieser Freiraum. Ja, und dann gibt es gesellschaftliche Ursachen, die uns alle betreffen. Wir haben heute so die Vorstellung, dass wir uns verwirklichen möchten. Selbstverwirklichung ist sehr, sehr wichtig. Und daraus entsteht dann möglicherweise so ein überhöhtes Ideal von beruflicher Entwicklung, von Karriere, von Leistung. Und manche, die sehen dann in der Arbeit den allerwichtigsten Wert im Leben, also die wichtigste Priorität. Ich habe das ja bei mir selber auch festgestellt. Also wie ich so angefangen habe, mich selbstständig zu machen, die Praxis aufzubauen, das wurde immer wichtiger, immer wichtiger, immer wichtiger, bis mir andere Dinge abhanden gekommen sind. Gitarre spielen, die ist irgendwo in einem Kasten gelegen und hat wahrscheinlich gerufen, was ist los, spielst du mich nicht mehr, aber ich habe das nicht gehört. Weil ich eben so auf die Arbeit fixiert war und mir das auch so Spaß gemacht habe, dass ich gar keine Möglichkeit mehr hatte. Ich hätte schon Gitarre spielen können, aber wenn man immer nur dasselbe spielt, wird es ja langweilig. Ich bin ja nicht mehr weitergekommen, ich habe nicht mir neue Stücke aneignen können, ich habe nicht üben können, weil ich war ja schon mit meinen Energien am Ende. Die Angst vor Arbeitsplatzverlust ist auch etwas, was ich immer wieder höre, die Angst vor Arbeitsplatzverlust, wenn ich sage, ich mache das nicht und das geht so nicht, das funktioniert so nicht, oder wenn ich Kritik übe, wenn ich das meinem Chef sage, dann ist es riskant für mich. Ja? Also wie riskant es wirklich ist, weiß ich nicht. Also wahrscheinlich ist es schon riskant, aber ich denke, dass manches auch aus übertriebenen Ängsten und fehlender Fähigkeit zu kommunizieren und Konflikte zu lösen, Probleme anzusprechen, resultiert. Beschleunigung ist auch etwas, was ich an mir selber festgestellt habe. Ich habe das im Landeskrankenhaus Rankweil, wie ich als Sozialarbeiter gearbeitet habe, gemerkt, wenn ich mit der Verwaltung zu tun hatte, hat mein Kooperationspartner immer gesagt, jetzt kommt der schnellste Sozialarbeiter der Walduna. Das habe ich immer irgendwie toll gefunden, so anerkennend, aber im Nachhinein ist mir gekommen, irgendwas stimmt da auch nicht. Oder wenn ich dann Kollegen von früher getroffen habe, die dann mit mir geredet haben oder mit anderen über mich geredet haben, dann habe ich gesagt, also wenn der Bernd gekommen ist, da haben wir immer Arbeit bekommen. Ich konnte nicht Kaffee trinken, Tee trinken. Eine Besprechung ist eine Arbeitssitzung. Da muss immer gearbeitet werden. Ja, die ständige Erreichbarkeit, die habe ich so wahrgenommen. Ich fahre aus der Therapiestation Lukasfeld, wo ich mal gearbeitet habe, zu den Paspelsseen, um zu joggen. Das Handy liegt im Auto, weil ich brauche es ja, wenn ich in der Praxis bin, da muss ich ja telefonieren können. Ich komme vom Joggen zurück, schau, hat da jemand angerufen? Dann hatte ich den Terminkalender ja auch dabei. Und dann habe ich in meiner Mittagspause telefoniert, bis mir gekommen ist, was machst du da eigentlich? Bloß weil du dieses Gerät dabei hast, musst du doch nicht telefonieren und einen neuen Termin ausmachen oder irgendwie reagieren auf ein Telefon. Da habe ich aber eine Zeit lang gebraucht, bis ich da drauf gekommen bin, weil ich dachte, wenn da auf dem Handy ein Anruf drauf ist, dann muss ich sofort zurückrufen. Sonst geht das nicht. Ja, Sie werden fragen, was kann man denn da machen? Ich sage meistens, gar nichts können Sie machen. Sie können einen Burnout nicht vorbeugen, weil Sie es gar nicht mitkriegen. Ist ein bisschen böse. Aber die Menschen, die Burnout gehabt haben und zu mir gekommen sind, die haben offensichtlich nichts machen können, weil sie es gar nicht gemerkt haben, dass sie da hineinkommen. Aber das muss ja nicht so bleiben. Darum gibt es ja solche Vorträge wie jetzt, wo man sensibilisieren kann, wo man aufmerksam machen kann, worauf sie achten können. Und darum mache ich diese Vorträge ja auch, weil ich es wichtig finde, aus den Erfahrungen, die ich mit psychisch Kranken mache, die wirklich nicht mehr arbeitsfähig sind, etwas mitteilen möchte, damit es nicht so weit kommt zum Burnout. Und der erste wichtige Satz, den ich Ihnen sagen möchte, ich nehme mich selbst wahr. Ich bin da auch immer noch dran zu lernen, mich selber wahrzunehmen. Ich habe da so eine Idee im Kopf. Jetzt ist es 10.15 Uhr. Ich habe keinen Kliententermin, erst am Nachmittag um 14 Uhr wieder. Da in diesem Papierstapel liegt jetzt Arbeit, da bin ich um 12 Uhr fertig, schätze ich so. Und dann fange ich an und merke, ja, das läuft ganz gut. Und dann schaue ich auf die Uhr, 11 Uhr, ah, der Stapel ist eigentlich gar nicht so viel weniger, als ich mir dachte. Ja gut, jetzt machen wir weiter, jetzt denk nicht nach. Ich merke, ich kann mich gar nicht mehr so richtig konzentrieren. Ja, komm jetzt, du willst ja um 12 Uhr fertig sein. Dann mache ich weiter, dann merke ich, hä, habe ich das jetzt eingegeben oder nicht? Habe ich das ausgedruckt? Verdammt nochmal, jetzt habe ich die Rechnung schon dreimal ausgedruckt, ich brauche ja nur zwei. Boah, was ist los? Ja, komm jetzt, schmeiß den Zettel weg. Und dann hast du das erledigt, eins ins Kuvert und eins in eine Rechnung in Aktenordner und dann mach einfach weiter, du hast schon 10. Tja, und dann komme ich um 11:45 drauf, ich werde nicht fertig. Tja, gut. Ja, dann halt bis 11:45. Aber dann bist du fertig. Dann mache ich bis 11:45. Immer noch nicht fertig. Ja, aber wann willst du denn das machen? Ja, gut. Dann machst du halt eine kürzere Mittagspause. Aber dann bist du wirklich fertig. Tja, das sind so Spielchen, die ich mit mir gespielt habe. Mich eben an einen von mir selbst gesetzten Termin zu halten, bis wann etwas fertig sein muss. Und habe mich nicht wahrgenommen. Ich habe nicht gemerkt, dass ich Fehler mache. Ich habe nicht gemerkt, dass ich erschöpft bin. Ich habe nicht gemerkt, dass ich jetzt eigentlich ein Glas Wasser bräuchte oder frische Luft oder Bewegung, sondern ich habe das einfach durchgezogen. Mit der Zeit bin ich ja dann schon sensibler geworden. Irgendwann kommt man ja drauf, das geht nicht. Also wenn man das 5. Mal oder das 10. oder 20. Mal das Erlebnis hat, dann sage ich, also das mache ich jetzt nicht mehr. Dann habe ich gemerkt, du hast dir was vorgenommen und du schaffst es nicht. Und dann habe ich trotzdem weitergemacht. Ich habe die Grenzen nicht beachtet. Also das wäre der zweite Satz, den ich Ihnen mitgeben möchte. Beachten Sie diese Grenzen auch. Und nehmen Sie vor allem auch Körpersignale ernst. Ich habe so einen schönen Artikel gefunden. Burnout ist die Notbremse. Wer die eigenen Grenzen nicht kennt, der gerät in die totale Erschöpfung. Burnout ist der letzte Hilferuf von Körper, Geist und Seele, bevor es noch schlimmer wird. Und ich habe mal einen Klienten gehabt, der hat gesagt, dass Burnout ist das Beste, was mir passieren konnte. Jetzt habe ich es gecheckt, dass es so nicht geht. Wenn ich es nicht gecheckt hätte, hätte ich vielleicht irgendwann einen Herzinfarkt bekommen. Also es hätte noch schlimmer werden können. Damit Sie sensibel werden für sich selber, gebe ich Ihnen jetzt mal eine Liste von verschiedenen Zeichen, woran Sie erkennen können, dass Sie bestimmte Signale haben. Also Psychotherapeuten oder Ärzte nennen das Frühwarnzeichen. Also ein Frühwarnzeichen ist ein Signal, bevor ein Erschöpfungszustand eingetreten ist, bevor eine psychische Belastung so weit fortgeschritten ist, dass es fachliche Hilfe braucht. Und diese Frühwarnzeichen sind zum Beispiel Schlafprobleme, nicht einschlafen können, mitten in der Nacht aufwachen, 2 Stunden bevor der Wecker geht, aufwachen. Das ist etwas ganz häufig Vorkommendes, diese Schlafprobleme. Tinnitus, Ohrgeräusche, ja, habe ich. Man weiß nicht so genau die Ursachen von Tinnitus, aber ich weiß, wenn die Ohrgeräusche so laut sind, dass mir die Musik keinen Spaß mehr macht oder dass ich nachfragen muss, was haben Sie gesagt, dass die zu laut sind, dass ich offensichtlich etwas übersehe. Magenschmerzen, erhöhter Blutdruck, schneller Puls, Schwindel. Ja, Schwindel kenne ich auch ganz gut. Wenn es nicht mehr gemütlich ist, wenn ich die Treppen raufsteige, sondern wenn ich schwindelig werde. Muskelverspannungen, ja, wenn ich so da sitze am Computer und fertig werden will und dann merke, aha, da hinten tut's weh. Muskelverspannungen, Rückenschmerzen, Nacken-Schulterschmerz. Libidoverlust, wissen Sie, was Libidoverlust ist? Ja, keiner weiß das. Gut, dann übersetze ich das, also weniger Interesse am Sex ist auch ein deutliches Warnsignal. Oder dass es beim Sex schneller gehen muss. Männer sind ja gewohnt, Termine abzuarbeiten und das kann ihnen dann beim Sex auch passieren. Wir haben jetzt 1 Stunde Zeit. Dass man eventuell so schnell zur Sache geht, dass es einem selber und der Frau auch nicht mehr Spaß macht. Ja, ich habe hier noch Listen von Warnsignalen. Aber was noch interessant ist, die sozialen Warnsignale, die schauen so aus, dass man keine Lust mehr hat, Menschen zu begegnen. Ich habe mal eine Kollegin, frühere Arbeitskollegin getroffen, die sagt, mir macht der Job so viel Spaß, das ist ein Wahnsinn, so toll. Aber unter der Woche treffe ich keine Freunde. Habe mir gedacht, hups, ist bei mir auch so. Das wird aufs Wochenende verschoben. Unter der Woche kein Kino, kein Theater, kein Konzert. Das gibt es nur Freitag, Samstag, Sonntag. Keine Freunde. Ja, und dann gibt es natürlich auch häufigere Beziehungskonflikte als Warnsignal. Reizbarkeit über Kleinigkeiten, übersteigerte Reaktionen und auch mit Kunden, Patienten, Schülern, Schülerinnen nicht mehr so viel zu tun haben wollen. Ich habe mir Gedanken gemacht, wie bringe ich mich denn immer dazu, diese Leistung zu bringen und diese Arbeitsorientierung aufrechtzuerhalten. Und ich bin da auf einige Denkfallen gekommen, die ich an mir selber beobachtet habe, aber auch bei anderen Menschen. Ich habe jetzt keine Zeit zum Gitarre spielen. Hä? Ich habe aber Zeit, eine halbe Stunde Zeitung zu lesen. Ja, was ist jetzt wichtiger? Zeitung lesen oder Gitarre spielen? Und bin ich dazu übergegangen, nur noch die Schlagzeilen zu lesen. Und wenn was wirklich wichtig ist, dann höre ich das im Radio oder lese den Artikel ganz oder am Wochenende. Ich habe auch immer wieder gehört, ja, wenn ich das Projekt dann abgeschlossen habe, dann wird es besser. Also wenn eine bestimmte Arbeit erledigt ist, dann lässt dieser Stresszustand nach. Oder ich habe jetzt einen Hund mir angeschafft als Burnout-Prophylaxe, wobei ich noch nicht weiß, ob er mich nicht ins Burnout hineintreibt, weil er so viel Zeit braucht. Jedenfalls, meine Frau hat dann gesagt, wie ich mit ihr angefangen habe zu diskutieren, dass ich gerne einen Hund hätte und wie sie dann gemerkt hat, ich will wirklich einen und ich lasse nicht locker. Da wurde es dann bedrohlich für sie und dann hat sie gesagt, das passt nicht zu unserem Lebensstil. Wir gehen in Urlaub, wir gehen ins Theater, Museen, Ausstellungen, Vernissagen. Wie willst du das denn machen mit dem Hund? Das geht nicht. Also irgendwie muss das gehen, ich will einen Hund. Und dann sagt sie, ach, verschieb den Hund auf die Pension. Und mir gedacht, hups, da habe ich mal von dem Glaser gehört, der in der Pension gleich mal nach 2 Monaten gestorben ist. Und dann habe ich gesagt, du, vielleicht schaffe ich es nicht bis zur Pension. Und ich habe das immer wieder gehört von Menschen, die ihre eigenen Wünsche zurückstellen oder ihre Sehnsüchte nicht leben. Ja, wenn ich dann in Pension bin, dann mache ich das. Aber ich bin mir nicht so sicher, ob das dann geht, weil manche sind dann auch nicht genussfähiger, glaube ich. Ja, ich habe Ihnen jetzt eine ganze Menge über Frühwarnzeichen erzählt, aber Sie können sich das ja alles gar nicht merken. Also es gibt noch eine Möglichkeit. Bevor Sie ins Burnout rasseln, hören Sie auf Ihre Umgebung. Also ich habe immer wieder auch Menschen in Beratung, Behandlung gehabt, die haben, wenn ich die gefragt habe, haben Sie das gemerkt, dass Sie erschöpft sind? Nein, das habe ich nicht gemerkt. Ich habe gesagt, das gibt's doch gar nicht, dass sie das nicht merken. Nein, ich habe das nicht gemerkt. Und dann frage ich ja, und hat das jemand in ihrer Umgebung gemerkt? Sie haben sich doch verändert. Ja, die haben das schon gemerkt, die haben mir das auch gesagt. Was ist mit dir los? Du hast dich so verändert, du gehst nicht mehr zum Kaffee trinken mit. Und was, du nimmst die Arbeit nach Hause mit, am Samstag auch noch, am Sonntag, was? Aber ich habe das nicht ernst genommen. Das wurde immer wieder berichtet, dass gute Kollegen, Kolleginnen aufmerksam gemacht haben, dass das so nicht geht, dass jemand auf sich schauen soll. Aber diese Menschen konnten das nicht aufnehmen. Die konnten es nicht ändern. Ja, was hilft? Nochmal hellwach und bewusst leben, geistige Inventur machen. Ich habe mich dann immer gefragt, will ich so ein Leben, dass ich so kaputt bin von der Arbeit, dass ich am Abend keine Lust mehr habe, mit meiner Frau spazieren zu gehen, Gitarre zu spielen? Will ich das wirklich? Dass ich so gehetzte Mittagspausen habe, dass ich im Stehen einen Salat essen muss? Und bin ich draufgekommen, so will ich das eigentlich nicht. Was ist mir denn wirklich wichtig? Dann habe ich doch tatsächlich angefangen, Gitarrestunden zu nehmen, obwohl ich keine Zeit hatte. Aber das geht dann schon. Da steht ein Termin im Kalender und den halte ich ein. Das mache ich ja sonst auch immer mit Klienten, Patienten. Und dann kriege ich doch tatsächlich vor einigen Monaten eine Einladung von dem Lehrer, bei dem ich Gitarre oder halt Jazz lerne. Und sagt er, du, ich lade dich ein in ein Ensemble lauter Gitarristen. Ich denke mir, wow, der spinnt, das kann ja gar nicht gut klingen. Und dann fragt er mich, ja, willst du mitmachen? Sage ich, ja, natürlich will ich mitmachen. Ich warte ja schon lange, dass er mich fragt, ob ich irgendwo in einem seiner Ensembles mitspielen kann. Aber ich habe mir gedacht, ich bin nicht gut genug. Und dann fragt er, willst du mitmachen? Sage ich, ja. Dann schickt er mir Noten. Ich denke mir, das gibt's ja gar nicht, das lerne ich nie. Unmöglich. Und die Termine? Vormittag, da muss ich doch arbeiten. Das geht nicht. Tja, was mache ich jetzt? Da steht jetzt ein Termin drin. Mittwoch, 9 Uhr bis 11.30 Uhr Dornbirn Jazz Seminar. Da gehe ich jetzt hin. Weil ich mir überlegt habe, was ist mir wirklich wichtig? Und mir ist die Musik so wichtig und immer wichtiger geworden. Das heißt, ich habe meine Ziele überprüft, die ich da so unausgesprochen jeden Tag wieder gelebt habe und gemerkt, das sind eigentlich zwar schon richtige Ziele, aber es geht einiges verloren, es bleibt einiges auf der Strecke bei dir. Und dann habe ich gesagt, ja, wie lange willst du denn noch warten? Jetzt bist du 58. Wie lang? Wann soll sich das denn ändern? Und dann habe ich auch noch ein Buch gelesen von Tom Hodgkinson, heißt er, glaube ich, ein Engländer. Lob der Faulheit oder so irgendwie. Das hat mich dann auch noch sehr beflügelt. Ich habe mir gedacht, ja, das ist doch was, faul sein. Also ich bin ja nicht faul, wenn ich Gitarre übe und da meine Spaziergänge mit dem Hund mache. Das ist ja nicht Faulheit, aber eine andere Art von Tätigkeit. Und in der Vorbereitung zu diesem Vortrag habe ich noch einen Vortrag von Reinhard Haller gelesen, den mir mal ein Klient geschickt hat. Da steht drin, machen Sie Pausen, warten Sie mal. Und ich habe immer gedacht, warten ist eine der schrecklichsten Tätigkeiten, die es im Leben geben kann, aber ich warte jetzt manchmal, ich mache nichts. Ich warte, bis ein Klient kommt und mache nichts am Computer. Ich schaue zum Fenster raus und schaue, wo ist die Sonne? Wie schaut es am Madetzenberg aus? Was ist heute für Wetter? Ich denke mir, das ist eigentlich viel wichtiger, als jetzt am Computer sitzen und wieder nachkontrollieren, ob irgendein Mail da ist. Das kann ich später auch noch machen. Ja, was sind die Strategien gegen Burnout? Feste Auszeiten nehmen. Das sind, ich sage Ihnen jetzt, Strategien, die nicht speziell sind, die eigentlich zu einem gesunden Leben gehören, die Sie immer wieder hören, immer wieder lesen. Es gibt meiner Ansicht nach nichts Spezielles gegen Burnout. Aber man muss es trotzdem immer wieder sagen und vor allem machen. Feste Auszeiten nehmen, regelmäßig gesund essen, Nein sagen lernen, Gesellschaft suchen. Ich bin von Herrn Köp vor einigen Tagen noch angeschrieben worden, ich sollte hier dann und dann erscheinen, um dieses Headset da auszuprobieren. Hat mich angerufen auf der Mailbox. Da haben wir gedacht, gut, was mache ich jetzt? Er ist bis 12 Uhr telefonisch erreichbar, dann rufe ich ihn an. Ja, dann habe ich ihn angerufen, dann war der aber nicht am Telefon. Da haben wir gedacht, Mail schreiben? Nee. Du hast doch die 10 Uhr Pause. feste Auszeit nehmen, oder? Steht immer im Kalender Pause drin. Du hast die 10 Uhr Pause nicht gekommen. Jetzt gehst du rüber in die Arbeiterkammer und schaust, wo der Herr Köp sitzt. Tatsächlich, ich habe meinen Hund genommen, dann sind wir darüber marschiert. Rocky an der Leine. Alle haben geschaut, was macht ihr hier? Alle haben den Hund gestreichelt und ich habe gesagt, wo ist Herr Köp? Ja, der ist da drinnen. Es war kein Herrn Köp da, aber ich habe zwei oder drei nette Leute kennengelernt und mit ihnen gesprochen. Und ja, jetzt musst du aber gleich wieder zurück und arbeiten. Nein, jetzt ist Mittagspause. Ja, Gesellschaft suchen. Das war für mich jetzt wichtig, mit Ihnen ein paar Worte zu wechseln und mir auf diese Weise die Pause zu geben. Sport treiben, Walking, Joggen, Radfahren, Schwimmen, Sauna. Ich habe Klienten, die joggen. Pulsmesser, Uhr, habe ich auch gemacht. Aber das ist nicht eine Strategie gegen Burnout. Also ich bin auch gerannt, bestimmte Strecken mittags. Und dann war ich so erschöpft, bin ich am Auto angekommen, habe mir gedacht, ja, jetzt habe ich wieder 20 Minuten Burnout-Prophylaxe gemacht, bis ich draufgekommen bin, dass das nicht die Art von Joggen ist, die Burnout-Prophylaxe ist, weil ich so einen Stress hatte, rechtzeitig am Auto zu sein und in dieser Zeit diese Strecke zu laufen, habe ich gesagt, nee, das kann es nicht sein. Und du musst 10 Minuten vorher in der Praxis sitzen, nicht wenn die Klienten vor der Tür stehen, mit keuchender Zunge und schwitzend die Treppe raufkommen. Also vernünftig Sport treiben, versuche ich. Und Entspannung lernen ist natürlich auch was Interessantes. Progressive Muskelentspannung, autogenes Training, Yoga, Qigong. Wurscht was. Irgendeine Form von Entspannung, das heißt mal ruhig werden und in sich hineinhorchen, was da ist. Ja, die Gewohnheiten ändern, die uns so umgeben. Handy, Computer, Fernsehen. Ich habe zwar einen Fernseher, aber der ist kaputt. Und ich habe vor ein paar Monaten mal meiner Frau gesagt, sollten wir uns nicht einen neuen Fernseher kaufen? Und dann sagt sie, du, wir kriegen das erste rein, das reicht, um Tatort anzuschauen, das geht schon. Wir haben nämlich immer nur Tatort angeschaut und sonst nichts. Und dann haben wir wieder mal versucht, Tatort anzuschauen und wir haben es nicht geschafft, das erste Programm reinzukriegen. Dann haben wir gesagt, okay, dann gehen wir halt spazieren. Und brauchen wir einen neuen Fernseher? Nicht wirklich. Alkohol, Drogen nehme ich keine, Alkohol schon, Rauchen habe ich aufgehört, Kaffee mäßig. Ja, das mit dem Alkohol ist auch so eine Sache, hilft zwar gegen Burnout, ist aber längerfristig schon ein Problem. Meine Frau sagt dann, wenn dieses Plastikgefäß, wo wir die Weinflaschen entsorgen, wenn das überquillt, sagt sie, Bernd, das kann es nicht sein. Wir leeren dieses Gerät einmal in der Woche und das kann nicht sein, dass Mittwoch oder Donnerstag schon die Flaschen keinen Platz haben. Es werden nur die Weinflaschen einsorgt. Dann sage ich, okay, dann trinke ich halt Bier. Das kann ich in die Kiste stellen. Ist nicht viel besser. Jedenfalls, sie hat dann gesagt, ich trinke Alkohol nur noch am Wochenende. Dann sage ich, was ist Wochenende bei dir? Freitagabend. Oh, gut, wir können am Freitagabend. Ja, das habe ich jetzt angefangen mit meiner Frau seit einigen Monaten. Alkohol nur am Wochenende, ganz wenige Ausnahmen. Und es geht gut. Das geht leichter, als ich dachte. Ja, es hört sich vielleicht so ein bisschen lustig an, wenn ich das erzähle, wie man Gewohnheiten ändert. Aber ich habe gemerkt, es ist sehr, sehr schwer, wenn man seinen Lebensstil so ändern möchte, dass man nicht Burnout gefährdet ist. Es ist nicht einfach. Ich habe Leute kennengelernt, die haben im Überschwang nach einer gut gelaufenen Therapiesitzung bei mir gesagt, Herr Kühnel, ich habe mir ein Ticket für das Fitnesscenter gekauft. Sage ich, boah. 3 Wochen später frage ich mal vorsichtig, waren Sie schon im Fitnesscenter? Ja, ich war da. Wie oft? Einmal. Ups. Also man muss schon rausfinden, was einen selber interessiert und nicht dem, was Werbung und irgendwelche Lifestyle-Magazine uns vorgaukeln, für wichtig nehmen. Und wie ich mich ändere, das mache ich so. Ich glaube daran, dass ich mich ändern kann. Und ich weiß, dass das eine Zeit lang dauert. Und ich darf nicht gleich aufgeben, wenn es nicht gleich klappt. Und ich brauche vor allem einen Plan. Das heißt, am besten schreibe ich mir auf, was ich ändern möchte. Also ich habe meine Pausen im Kalender stehen, weil ich gemerkt habe, ich vergiss das. Wenn ich meine Arbeitszeit ändern will, dann läuft es im Hirn einfach die alte weiter und die Pause wird nicht gemacht. Und das merke ich nach 2 Wochen, dass ich die Pause nicht mache, die ich mir ja als Ziel gesetzt habe. Dann steht das im Kalender drin, bis es automatisiert ist. Ja, das brauche ich jetzt nicht mehr, weil ich es weiß. Aber am Anfang ist es gut, wenn ich mir das aufschreibe. Und wie ich mit dem Joggen begonnen habe, da habe ich mir eine Liste an den Spiegel im Bad gehängt und da habe ich jedes Mal, wenn ich gejoggt habe, habe ich eingetragen, joggen. Am so und so vielten 30 Minuten oder 60 oder was es war. Bis mir das dann so leicht gefallen ist, dass ich mir das nicht mehr aufschreiben musste. Und wenn ich mir jetzt was vornehme, was ich ändern möchte, dann schreibe ich mir das auf, weil ich weiß, dann ist es wirksamer. Vor allem sage ich dann, wenn ich gemerkt habe, ich mache das wirklich, dann sage ich das meiner Frau. Du, ich habe jetzt damit angefangen. Und oh, toll, super. Und ich sage es einem guten Freund. Der fragt mich dann nämlich nach 3 Wochen, machst du das immer noch? Und das ist für mich eine gewisse Motivation, dran zu bleiben. Ja, auftanken im Alltag ist wichtig. Ich bin draufgekommen, es hat keinen Sinn, mich nur am Wochenende erholen zu wollen. Ich will mich während der Arbeit erholen können. Das heißt, ich möchte da Pausen machen. Und dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also es gibt nicht nur die langen Pausen, die man am Wochenende macht, sondern zwischendurch auch immer wieder kurze Pausen. Und die kann man finden, die findet man. Und ich kann alleine auftanken, ich kann mit anderen auftanken, ich kann auftanken, ohne dass es etwas kostet oder es kostet etwas. Die meisten Menschen, die auftanken wollen, die stellen sich da irgendwas vor mit Konsum. Ist schon gut, ja. Also ich gehe auch gern in ein Theater und konsumiere das. Aber ich denke, auftanken mit ein bisschen Anstrengung ist auch ganz gut. Und immer abwechseln, etwas Passives machen, etwas Aktives machen, mich erholen, mich zurücklehnen, in den Liegestuhl liegen und dann Bewegung machen, das ist eine gute Abwechslung. Ja, ich habe auch nach diesem Burnout 1980 immer wieder Phasen gehabt, wo es mir nicht gut ging, wo ich erschöpft war. Ich würde das aber nicht als Burnout bezeichnen. Und ich habe dann einfach jemanden gesucht, mit dem ich reden konnte, weil ich gewusst habe, ich komme da alleine nicht mehr raus. Das ist ein guter Freund, das ist eine Beratung. Und mit Hilfe von Beratung kriegt man dann schon wieder Ideen und kriegt Abstand zu dem, was man tut. Also ich scheue mich nicht, wenn ich merke, ich bin da in irgendein Fahrwasser geraten, das ich eigentlich gar nicht haben will. Ich scheue mich nicht, Beratung in Anspruch zu nehmen, weil ich weiß, wie schwer es ist, sich zu ändern und bestimmte Dinge, die über Monate oder Jahre lang antrainiert sind, anders zu machen. Und da hilft es mir dann einfach, wenn ich regelmäßig zu jemand hingehen kann und meine Motivation zur Veränderung auf die Weise stärken und aufrechterhalten kann. Manchmal braucht es fachliche Hilfe, aber ich denke, man kann viel vorher selber machen. Man muss es rausfinden, was selber für einen wichtig ist, um diesem Burnout vorzubeugen. Und vor allem braucht man sowas wie eine innere Stimme. Also ich habe immer wieder Leute kennengelernt, also als Klienten, die dann irgendetwas gemacht haben, wo sie gedacht haben, das ist es. Ja, das ist das berühmte Joggen, das ist das berühmte Fitnesscenter. Und ich habe gemerkt, das ist nicht für jeden etwas. Es gibt viele Möglichkeiten. Und ich möchte Sie ermutigen, bei sich selber nachzudenken, was es für Sie ist, wie Sie Ihre Auszeiten nehmen. Vielleicht konnte ich Sie ein bisschen anregen. Selber für sich zu überprüfen, wie Sie vorbeugen wollen oder Ihre Lebensqualität verbessern wollen. Ich merke, ich komme auch natürlich immer wieder in so bestimmte Muster rein, wo ich dann bestimmte Dinge nicht mehr mache. Was weiß ich, es wird jetzt dunkel. Was soll ich denn da in der Früh um 6 Uhr rausgehen und joggen? Ja gut, aber der Hund muss raus. Ja, dann gehst du halt spazieren. Es muss ja nicht joggen sein. Und dann mache ich das 3 Wochen, spazieren gehen. Und dann kommt mir die Idee, ah, was ist denn mit dem Joggen? Du joggst ja nicht mehr. Ah, das geht nicht, du hast keine Kondition, völlig unmöglich. Ich schaffe das nicht. Ja, dann probiere ich es einfach aus. Dann habe ich halt keine Jogging-Sachen an, sondern irgendwas, was ich zum Spazierengehen habe. Und dann fange ich zu laufen an, weil ich gerade Lust habe und merke, das geht ja. Das ist ja gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Also manchmal bildet man sich auch etwas ein. Ja, und wie ich angefangen habe mit dem Joggen und da mit meiner Sportkleidung vor die Haustüre gegangen bin, da habe ich mir gedacht, boah, wenn mich jetzt die Nachbarn sehen, was werden die wohl denken? Das kannst du nicht machen. Das geht nicht. Schäm dich. Ich habe das nicht geschafft und habe erst geschaut, ist da jemand? Und dann habe ich mir eine Strecke überlegt. Da habe ich gedacht, boah, 20 Minuten, mit 20 Minuten soll man anfangen. Ist es 20 Minuten? Ja gut, jetzt probierst du einfach aus. Ja, was denken die Nachbarn? Das ist egal, was die Nachbarn denken, jetzt renn endlich los. Dann bin ich da losgetrabt, komm zurück, wieder kein Nachbar da, der mich sieht. Boah, toll, joggen warst du. Nein, ich schwitze und überlege mir, ja, jetzt kommt das Stretching. Du musst stretchen, sonst sind die verkürzten Muskeln und kriegst einen Muskelkater. Ach, was denken jetzt die Nachbarn? Ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, dass jeder irgendwie so innere Blockaden hat, innere Bremsen. Und wenn ich da so als Therapeut und Supervisor und Coach unterwegs bin und die Leute dann sensibilisiert sind, ja, Herr Kühnel, ich habe es kapiert, meine Bedürfnisse mehr für mich machen. Und dann erarbeiten wir, was es sein kann. Bauchtanz. Gut. Sie haben früher mal Bauchtanz gemacht. Ja. Ja, aber da sind 2 kleine Kinder, ein Mann. Ah, das geht nicht. Joggen, Radfahren, Schwimmen, Sauna, nein, das geht nicht. Meine Frau ist die ganze Zeit mit den Kindern, ich muss jetzt auch mal, muss mich auch mal kümmern. Es kommt immer so ein Stück schlechtes Gewissen. Habe ich bei mir auch gemerkt, ich kann doch jetzt nicht Gitarre spielen. Meine Frau, die macht da den Haushalt. Und vorher hat sie schon Gartenarbeit gemacht und du willst hier Gitarre spielen? Also ich habe immer wieder gemerkt, es ist das schlechte Gewissen, was jemand auch hindert, das, was er oder sie für sich als richtig erkannt hat, zu tun. Innerer Schweinehund ist wieder was anderes. So diese Bequemlichkeit, diese Unsicherheit am Anfang. Und manchmal ist es der fehlende lange Atem. Also man macht etwas und probiert es 2-3 Mal aus und dann tritt nicht der erwünschte Effekt ein und dann hört man wieder auf. Also wenn Sie wirklich was ändern wollen, dann müssen Sie das wie oft machen? Dass es Spaß macht, wie oft müssen Sie das machen? Also schon, wie oft?
21.
Ja, so ist es. Da kommt man dann so in die Zone rein, wo es anfängt Spaß zu machen, wo diese ganzen Anfangsprobleme nachlassen. Ja, ich merke jetzt gerade, ich habe mir nichts für einen Schluss überlegt. Ich habe kein Schlusswort. Aber ich bin fertig mit meinen Ausführungen und würde mich freuen, wenn Sie dazu was sagen möchten oder Fragen haben.
Ja, lieber Herr Kühnel, ganz herzlichen Dank für diesen Vortrag, der für mich so eine schöne Mischung war zwischen persönlicher Ehrlichkeit. Das hat mich sehr erinnert an das Buch von Miriam Meckel, diese Kommunikationswissenschaftlerin, die ein schweres Burnout bekommen hat und darüber so eine Art Tagebuch geschrieben hat. Brief an mein Leben heißt dieses Buch, Erfahrungen mit einem Burnout. Und sie beschreibt einfach auch sehr ehrlich, wie sie als Fachfrau, genauso wie sie als Fachmann, die zwar viel darüber wissen, viel darüber reden, trotzdem nicht unbedingt davor geschützt sind. Das Zweite, was mir bei diesem Vortrag sehr wichtig vorgekommen ist, das Aufzeigen dieser ganz unterschiedlichen Ursachenbereiche, also diese drei großen Bereiche, die alle eigentlich schwer zu ändern sind. Also der persönliche Bereich mit den persönlichen Eigenschaften, mit denen Sie angefangen haben, die Ängstlichkeit, Perfektion, schwaches Selbstwertgefühl, übermäßiges Harmoniebedürfnis, die alle zur Folge haben, dass man sich selber eigentlich verloren geht, dass man viel zu wenig auf sich selber achtet und die aber drum so hartnäckig sind, weil die häufig die Ursache in der Erziehung haben. Eben, wir haben das gelernt. Du bist halt nur etwas und du bist nur wertvoll und kostbar und du bist nur lieb und brav, wenn du gehörig bist. Aber wenn du was leistest, wenn du schaffst, wenn du das machst, was andere möchten. Darum ist es gar nicht so leicht zu ändern, auch wenn man das weiß, aber diese Muster, die sitzen ganz tief. Die Ursachen am Arbeitsplatz als zweiter großer Bereich, eben zum Beispiel einfach, dass das Arbeitspensum ständig zugenommen hat. Man könnte ja diesen Neoliberalismus, der seit 20 Jahren irgendwie unsere Gesellschaft verändert hat, bezeichnen, eben immer weniger Menschen sollen immer mehr machen. Das trifft für alle Bereiche zu. Sie können reden, mit wem Sie wollen. Alle erzählen dasselbe. Eben, dass man diese Bedingungen am Arbeitsplatz, neuer Chef, schlechtes Betriebsklima, fehlende Anerkennung, ganz etwas Wichtiges, hohe Leistung, aber geringe Anerkennung, das begünstigt das Burnout sehr. Das kann man auch oft gar nicht so leicht ändern. Und die gesellschaftlichen Ursachen, die sitzen uns auch in den Knochen. Eben, dass es immer um Erfolg geht, wer der Beste ist, wer der Schnellste ist. Und da möchten wir auch gerne mithalten. Es gibt ja diesen Spruch, wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben. Und eben, wir wollen nicht bestraft werden, darum wollen wir eben auch schnell sein. Ja, ein großer Knäuel, drei Stränge, die sich sehr miteinander verzahnen. Wir haben jetzt noch etwas Zeit für Fragen, für Diskussion. Vielleicht möchten Sie den einen oder anderen Punkt noch etwas genauer wissen oder etwas nachhaken oder haben zu etwas eine ganz andere Meinung. Bitte, kleiner Moment, dass man es auch hinten hört.
So, hallo. Burnout wird ja medikamentös behandelt. Wenn ist es fertig? Weil mit den Medikamenten, ich kenne Fälle, unter anderem ich, geht es einem gut. Wenn ist es vorbei? Das ist
ja, ganz eine wichtige Frage. Die medikamentöse, pharmakologische Behandlung des Burnout.
Also meiner Ansicht nach sind Medikamente nur ein Teil der Behandlung. Die helfen, Symptome zu lindern. Und es kann auch ganz wichtig sein, am Anfang einer Behandlung, dass Symptome gelindert werden. Das heißt, wenn eine Schlafstörung da ist, dass der Schlaf wieder in Ordnung kommt oder wenn Ängstlichkeit, übertriebene Ängstlichkeit, Nervosität, Unruhe da ist, dass man sich entspannt, ruhiger wird. Aber dann sollte eine Selbstreflexion beginnen. Ja, und das ist manchmal eben nicht möglich, weil man betriebsblind ist. Also dann ist halt zusätzlich auch eine Beratung sinnvoll, wo man erstmal versucht, bestimmte Dinge ins Leben zu bringen, die man vernachlässigt hat. Und dann im zweiten Schritt überlegen, ja, was sind denn meine Persönlichkeitsmerkmale, die mich dahin bringen, meine Grenzen nicht wahrzunehmen.
Also wenn man diese Ursachen gehört hat, merkt man ja, die Medikamente ändern ja an all diesen Ursachen gar nichts. Eben, sie können sozusagen ein Schrittöffner sein, aber die eigentliche Arbeit besteht darin, in diesen drei Bereichen, eben Persönlichkeitsfaktoren, die Bedingungen bei der Firma und vielleicht auch im gesellschaftlichen Bereich etwas zu ändern. Und vielleicht waren einige hier, als Professor Joachim Bauer im Frühling auch zum Thema Burnout gesprochen hat, dieser Neurologe, Neurobiologe, und der warnt davor, dass Burnout eben nur und vorschnell mit Medikamenten behandelt wird, ohne dass sonst etwas gemacht wird, weil das eben einfach wirklich nichts bewirkt. Es dämpft vorübergehend eben natürlich die Ängstlichkeit oder es kann helfen, dass man durchschlafen kann, aber all die Faktoren, die Sie erwähnt haben, an denen wird durchs Medikament allein noch nichts geändert.
Haben Sie noch eine Frage dazu?
Kann man die Arbeit selber einteilen. Habe volle Unterstützung in der Firma, also jobmäßig ist perfekt. Habe viel geändert, mache Sport, was ich früher gar nicht gemacht habe, mache nicht mehr so viele Überstunden. Ich glaube auch einfach, dass viel Reizüberflutung ist. Also man hat den ganzen Tag irgendwo Internet oder das oder das oder das und ich kann es einfach nicht löschen. Das ist, der Kopf ist einfach voll und ich muss auch alles lesen. Also das ist etwas, ich glaube, weil es hat nicht einmal mit dem Job. Also im Job ist es meiner Meinung nach nicht. Also mir geht es schlechter, wenn ich nicht schaffe. Also das ist
durch Überinformation, durch Eindrücke, die auf allen möglichen Wegen heute kommen. Ja.
Ich habe das vorhin auch gemerkt, diese Reizüberflutung. Also wie ich nach Hause gefahren bin noch, habe ich Nachrichten gehört oder irgendeine Diskussionssendung und habe gemerkt, ich kann das eigentlich gar nicht anhören jetzt. Habe weitergehört. Und bin ich drauf gekommen, nein, ich möchte mich jetzt vorbereiten auf den Vortrag. Ich will da einigermaßen gut gelaunt, ausgeruht, mit Energie hier ankommen, habe ich Musik gehört. Aber dieser Reizüberflutung kann man sich ja nicht immer entziehen. Ja? Und darum braucht es ja auch diese Ruhephasen, diese Pausen, wo man eben keine Reize hat, wo man bei sich ist.
Gibt es weitere Fragen?
Da ist was.
Ja.
Was ist mit Burnout bei Kindern und Jugendlichen? Gibt es es auch dort?
Ja, ich habe da noch recherchiert gestern. Ich habe mir gedacht, da wird eine Frage kommen. Ich habe nichts Gescheites gefunden. Ich habe meine Frau gefragt, die ist Kinder- und Jugendpsychiaterin, die hat gesagt, da gibt es nichts, da gibt es keine Untersuchungen. Es gibt zwar immer wieder auch Fachleute, die sich auf die Zahlen nennen, aber es gibt keine Untersuchungen darüber, wie das verbreitet ist, aber es ist zweifelsfrei so, dass es stressbedingte Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen gibt. Also das sind psychische Störungen, die behandlungsbedürftig sind.
Klar, weil ja viele Faktoren für Kinder genauso zutreffen, auch der enorme Leistungsdruck, auch diese Überinformation, heute die Computerspiele, von denen ja auch so gewarnt wird, weil das auch diese dauernde Anspannung ist, auch oft verbunden ja mit zu wenig Schlaf, also gerade dann bei Jugendlichen. Also ja, das ist ja auch das Beängstigende, dass eigentlich Fachleute sagen, dass immer mehr, eben dass das nicht nur Leute in unserem Alter trifft, die halt alt sind und immer so leistungsfähig vielleicht, sondern dass das auch immer mehr relativ junge Menschen trifft. Bitte, ja.
Mich würde interessieren, wie lange dauert es eigentlich, wenn man feststellt, jetzt habe ich das Burnout, und was für eine Zeitspanne braucht es, bis man das wieder überwunden hat?
Also die Dauer, bis man das überwunden hat, hängt davon ab, in welchen Lebenssituationen jemand steht. Also wenn jemand soziale Unterstützung hat zum Beispiel, dann ist das eher leichter zu bewältigen, als wenn jemand allein ist zum Beispiel. Also ein gutes, funktionierendes soziales Netz ist sehr hilfreich. Dann kommt es darauf an, wie schwer ist das Burnout? Wie lang ist jemand schon in diesem Zustand drin? Also es gibt verschiedene leichte, mittlere, schwere Zustände von Burnout, die dann in Richtung Depression auch gehen. Und es hängt auch von der Persönlichkeit ab, die jemand ist. Also wie kann jemand Probleme lösen? Gibt es Ressourcen? Hat jemand mal irgendwas gemacht für sich? Kann jemand auf etwas zurückgreifen? Ja. Also das kann man so als Zahl gar nicht sagen. Ich habe nur gemerkt, also wenn Leute bei mir sind, dann sind die meistens schon im Krankenstand. Die sind krankgeschrieben und das dauert 2-3 Wochen, bis jemand akzeptiert hat, dass er jetzt im Krankenstand ist. Ja, also das ist ja auch eine schwere Entscheidung, das zu machen und einzusehen, dass es nicht mehr geht, dass man nicht mehr arbeiten kann. Und dann fangen die Leute an, sich bestimmte Dinge wieder zu holen, die sie, also sie trauen sich dann vors Haus gehen und spazieren gehen und denken sich nicht, ja, wer fragt da jetzt, bist du im Urlaub oder was? Und die Leute machen das dann. Ja. Und das dauert dann mehrere Wochen, bis jemand sich so energiemäßig so einigermaßen erholt hat. Und dann kommt die Überlegung, wann fange ich denn wieder zu arbeiten an? Ja, ich sage den Leuten meistens, sie arbeiten dann, wenn ihr Schlaf wieder in Ordnung ist. Ja. Wenn sie kein schlechtes Gewissen mehr haben, diese Tätigkeit zu tun, und wenn sie zu Hause Sachen gemacht haben, ich sage jetzt mal 2-3 Stunden am Stück, also Gartenarbeit, das neue Regal gebaut, das Zimmer gestrichen, wenn sie solche Arbeiten gut machen können. Ja. Und ich mache dann die Erfahrung, dass jemand eher schneller wieder in die Arbeit zurück möchte und ich bremse da meistens, weil ich denke, es hat keinen Sinn. Ja. Ich biete dann so Kontaktgespräche mit Arbeitgebern an, ja, also dass ein Arbeitgeber zu mir in die Praxis kommt und dann wird besprochen, was denkt der über das Burnout, was denkt der, was ist der Faktor der Firma, ja, weil die haben schon ihre, die wissen schon, was schief läuft. Ja. Die fangen aber erst dann an nachzudenken, wenn jemand einen Burnout hat. Vorher denken die nicht. Und dann kommen sie drauf, dass jemand zu viel Arbeit hat, dass man jemanden einstellen muss. Und das ist dann auch noch wichtig, im Krankenstand zu machen, dass jemand eben mit dem Arbeitgeber spricht, was denkst du, das zu meinem Burnout beigetragen hat. Und die Person muss auch fähig sein, das dem Arbeitgeber zu sagen. Man muss sich wirklich trauen, ja? Und das nicht nur auf die eigene Kappe nehmen. Und wenn ich sehe, dass jemand das kann, dann ermutige ich auch, dann wieder Arbeitsversuche zu machen. Erstmal Überstunden abbauen, Urlaube nehmen, halbtags arbeiten, wenn es geht, ja, damit man wieder vorsichtig reinkommt. Aber das kann 2, 3, 4 Monate dauern, 5, 6. Ich habe jetzt, gerade einen Lehrer in Behandlung, der ist seit einem Jahr in Burnout. Krankgeschrieben, hat keine Behandlungen in Anspruch genommen. Hat irgendwie auf eigene Faust versucht und der ist nicht wesentlich besser. Aber wenn das begleitet wird von einem guten Arzt und Familie oder Partner, Freunde und eventuell auch Fachmann, dann kann das, also nach 2, 3 Monaten, 4 Monaten, kann das wieder so sein, dass jemand arbeiten kann. Aber ich würde eher sagen, eher 4 Monate als 2.
Also diese Begleitung, gerade bei der Rückkehr an den Arbeitsplatz, das ist etwas ganz Wichtiges, was Sie erzählt haben, das gibt es bei uns erst in Ansätzen. Das ist auch ein Anliegen der Arbeiterkammer und der Gebietskrankenkasse, was heute neudeutsch als sogenanntes Case Management bezeichnet wird. In der Schweiz gibt es das zum Beispiel, dass von der Versicherung eben die schicken einen, der sich speziell um die einzelne Person, um die einzelne Frau oder um den einzelnen Mann kümmert und mit denen ganz konkrete Strategien erarbeitet, eben auch zusammen mit dem Arbeitgeber, was es braucht, damit die Rückkehr wieder funktioniert. Das andere ist wirklich schwierig, wenn man, ohne dass sich etwas geändert hat, halt nur wieder eigentlich an die alten Umstände zurückkommt. Das ist meistens, ich meine, so gute Therapie war, aber wenn sich eben auch hier von der Firma her, vom Bewusstsein nichts ändert oder keine Bereitschaft da ist, dann ist es auch oft schwierig. Also diese Begleitung über die Therapie hinaus wäre ganz etwas Wichtiges. Ja. Und auch generell, glaube ich, auch wenn man dann wieder in der Arbeit ist, gilt auch, was Sie gesagt haben, eben es braucht wirklich auch viel Geduld, viel Ausdauer, viel langen Atem, weil auch wenn der Krankenstand vielleicht 4, 5 oder 6 Monate dauert, aber bis man wirklich wieder in dem Sinn ganz normal arbeiten kann, das dauert oft 2, 3 Jahre. Mhm. Also das ist mit dem Krankenstand ja noch nicht vorbei. So ist es. Ja.
Frage, und zwar, ich habe jetzt mit 2 konkreten Freunden Begegnungen gehabt. Der eine war in einer Firma, wo das System so straff war und er so funktionieren hat müssen und er selber so hoch idealistisch eingestellt war, dass er im Prinzip ein Burnout hatte. Und der andere, selbstständiger Gärtner, der so sehr eingespannt war und in diesen Stoß oder in diesen Zeiten, wo er arbeiten hat können, oder hat müssen, so eingespannt war, dass er eben genauso auf ein Burnout zusteuert, zusätzlich noch Ehekrise und so weiter. Und das, was Sie beschrieben haben, dass man sich das Leben vom Lebensrhythmus bewusster einrichtet, dass man gezielt mehr Pausen macht, dass man nicht alles reindrücken muss, dass es funktioniert und so weiter, das kommt ja immer mehr auch in der Gesellschaft, dieses Denken. Also dieses, zum Beispiel dieses Pareto-Prinzip mit 80-20, 20 Aufwand und davon ist dann 80% Resultat, anstatt dass ich 80% vorbereite und 20 kommt raus. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, was ich meine. Aber was man halt immer hört als Antwort ist, es funktioniert nicht. Wenn ich nicht funktioniere, werde ich meine Familie zum Beispiel nicht erhalten können. Oder wenn ich nicht in der Arbeit diese Leistung bringe, wenn ich im System nicht aufrecht, also wenn ich nicht aufrecht erhalte, dann wäre gekündigt und so weiter. Jetzt ist ja wertig, weil sie ja auch wirklich zu dem stehen wollen, weil sie in der Arbeit die Leistung bringen wollen und weil sie das zum Beispiel aus Leidenschaft machen, weil das wirklich ihr persönlicher Wert ist. Was raten Sie solchen Menschen?
Ich weiß es nicht. Also ich sehe das auch so wie Sie, dass es Firmen gibt, die haben so eine Kultur, die sind so an der Leistung orientiert, so an der Innovation, an der Konkurrenzfähigkeit, am Umsatz, dass sie die Mitarbeiter nicht sehen. Die Firmen gibt es wirklich. Also ich höre das von Klienten oder ich merke das daran, dass ein Arbeitgeber halt nicht zu einem Gespräch bereit ist. Also ich kann nur raten, schauen Sie auf sich, versuchen Sie, Veränderungen herbeizuführen. Wenn das nicht mit Gesprächen geht, dann versuchen Sie, so auf sich zu schauen, dass Sie bestimmte Dinge nicht tun, wenn es geht. Ja. Regeln nicht einzuhalten.
Also von der Psychohygiene ist das ja alles total nachvollziehbar, ja, und wunderbar. Aber wenn es um die Existenz geht, um die Frage, wenn ich das mache, wenn ich anfange, auf meine Bedürfnisse zu hören, dann ist das ja ein endloser Druck, wo ich immer mehr merke, dass ich all die Jahre mich vernachlässigt habe. Und das führt schlussendlich dahin, wenn ich das wirklich lebe, dass ich diesen Lebensstandard oder vielleicht sogar die Existenzminimum nicht mehr halten kann. Dann ist ja ein totaler Wertekonflikt.
Ja, das muss ich mir überlegen. Was will ich? Will ich einen bestimmten Lebensstandard haben mit den entsprechenden Preisen, die ich dann auch zu zahlen habe? Oder will ich meine Gesundheit erhalten? Das sind tatsächlich Werteentscheidungen, die ich da treffen muss.
Also selber einmal denke ich ja auf persönlicher Ebene, eben auch unsere Ansprüche sind natürlich auch ständig gewachsen und vielleicht kommt man gar nicht so schnell in die Verarmung, wie man befürchtet. Das glaubt man ja. Wir Ältere haben ja alle noch erlebt, dass man ja auf einem viel niedrigeren Niveau leben kann. Aber heute glaubt man, das geht nicht mehr. Aber ich denke, dass zudem natürlich auch gesellschaftliche Bewusstseinsbildung eben sehr wichtig ist. Es ist ja offenkundig, also Burnout kostet den Betrieben und der Gesellschaft unvorstellbare Summen an Geld. Und in unserer Gesellschaft, wo einfach Geld zählt, kann man vielleicht auch darüber eine gewisse Änderung erreichen. Also dass es sinnvoller ist, eben zum Beispiel für so ein Case Management habe ich in Erinnerung, dass man dafür eben ungefähr 20.000 Franken aufwendet, aber sich dafür 2 Millionen Franken erspart, die zum Beispiel die Frühpensionierung kosten würde. Also über solche Dinge müsste man sicher gesellschaftlich, politisch auch nachdenken. Ja, gibt es weitere Wortmeldungen? Ja?
Wie verhält man sich am besten jemandem gegenüber, der Burnout hat? Soll man ihn darauf ansprechen, es überspielen, so tun, als ob nichts wäre?
Ich würde sagen, am besten ansprechen und einfach die Beobachtungen mitteilen, die man macht. Also Sie sehen ja etwas, was an der Person anders ist, was die anders macht oder was Ihnen Sorgen macht und das teilen Sie der Person mit. Ich mache mir über dich Sorgen, weil du so und so bist, weil das und das so ist. Ja. Du nimmst die Arbeit nach Hause mit und meinst, du musst es unbedingt machen oder du machst keine Pausen mehr oder du bist so reizbar. Also alles, was Sie sehen können, was Sie hören können, was Sie beobachten können, teilen Sie der Person mit und Sie sprechen nicht von Burnout, ja, du bist ja schon am Rand eines Burnout, wenn du so weitermachst. Nein, keine Katastrophen an die Wand malen, sondern nur ganz offen und ehrlich mitteilen, was Sie sehen. Und dass Sie Sorgen haben, ja, dann spürt die Person, aha, da ist was, da macht sich jemand Gedanken, macht sich jemand Sorgen. So würde ich das versuchen.
Passt so. Ja, hier ist eine Wortmeldung.
Eine mutige. Dankeschön. Was kann man denn aktiv als Freund oder Familienmitglied machen für einen Burnout-Betroffenen? Wie kann man da helfen?
Sowas Ähnliches, wie ich gerade gesagt habe, also der Person mal die eigenen Beobachtungen mitteilen und dann anregen zu bestimmten Aktivitäten, die nichts mit Arbeit, nichts mit dem Beruf zu tun haben. Irgendwas, was außerhalb des Berufes ist. Und auch solche Rückmeldungen geben, du denkst an nichts anderes mehr als Arbeit. Wenn du was erzählst, kommst du innerhalb kurzer Zeit wieder auf die Arbeit zu sprechen. Ich mag das nicht mehr hören. Ja, also, dass sie sagen, dass ihnen das zu viel wird. Ja, dann merkt die Person, oh.
Sie meinen, wenn jemand schon drinnen ist, also wenn jemand schon krank ist, wenn jemand zum Beispiel im Krankenstand ist, also was dann, ja?
Ich versuche das Ganze ein bisschen zu konkretisieren. Es geht darum, wie können Schulkolleginnen, Betroffenen, Schulkolleginnen helfen in einer konkreten Situation? Also da geht es um Arbeit. Die sitzen in der Arbeit von morgens 8.05 Uhr bis abends 16.10 Uhr, sind mit dieser Kollegin zusammen und wollen ihr einfach helfen. Was können Sie während der Arbeit für diese Kollegin tun? Was macht Sinn?
Pausen machen.
Gut, die sind durch die Schulglocke vorgegeben.
Bitte?
Die sind durch die Schulglocke vorgegeben.
Ja, und die einhalten. Also in der Pause nicht über die Schule reden, zum Beispiel. Themenwechsel, totaler Themenwechsel. Und wenn jemand also in der Schule wirklich Burnout gefährdet ist, dann auch mal nachfragen, warst du schon bei der Networkerin, bei der Social Networkerin? Ja, also da ist das Problem aufgehoben. Und wenn eine Bereitschaft besteht, dann könnte die Lehrperson, die für solche Fragen zuständig ist, eine Besprechung machen mit der betroffenen Person und mit einigen Schülerinnen, was diese Person möchte, dass geholfen wird. Ja, die soll das dann selber sagen, weil sonst ist es so ein bisschen ein Tappen im Dunkeln und man weiß gar nicht, ob das richtig ist, ob es gewünscht wird.
Ja, wir haben eine Social Networkerin, die uns auch regelmäßig mitteilt, dass es einige Schülerinnen an unserer Schule gibt, die von einem Burnout betroffen sind oder in ein Burnout tudeln würden. Sie vermittelt sie dementsprechend weiter. Und ja, wir sind im Frühpädagogikbereich, oder ich bin auch der Überzeugung, dass sehr wohl Kinder davon betroffen sind. Wir bezeichnen es halt nur nicht so. Das wird als Verhaltensstörung speziell gefördert. Aber die ganze Förderkultur, die jetzt weit in die, bis in die Frühpädagogik eben zurückgreift, mit das Kind muss in dem Bereich gefördert werden, in dem Bereich und in dem Bereich. Das gibt nur Druck und nimmt die Zeit, die man brauchen würde, um Burnout-präventiv tätig zu sein und sich auch gesund entwickeln zu können. Also ich glaube, das Schulsystem und der ganze Förderdruck von oben kann mitunter ein Schuss in die falsche Richtung sein.
Danke. Ja, das ist eine Matura-Klasse der BAKIP, die hier ist. Mich freut das immer, wenn Schulklassen auch zu diesen Vorträgen kommen, eben weil das Thema, glaube ich, auch früh anfängt und eben nicht nur, wie gesagt, alte Menschen betrifft. Ja, jetzt schaue ich mit einem Blick auf die Uhr. Wenn Sie keine dringenden Fragen mehr haben, Bernd Kühnel steht hier noch zur Verfügung. Sie können ihn auch privat natürlich noch das eine oder andere fragen, was vielleicht auch leichter ist als hier im großen Rahmen. Dann möchte ich mich zum Schluss zunächst einmal bedanken bei allen, die wieder geholfen haben, dass diese Veranstaltung technisch gut über die Bühne geht. Das ist der Marius Keckheis, der für den Ton zuständig war. An der Kamera die Stefanie Scherer und der Dietmar Brunner. Und die Regie geführt für die Bilder, die Sie hier gesehen haben, das ist Jürgen Gorbach. Diese Bilder, die Sie hier gesehen haben, die sind auch als Video auf unserer Homepage abrufbar, wie von allen anderen Vorträgen, die es bisher gegeben hat, bis auf zwei, wo die Autoren nicht zugestimmt haben. Neben den Videos gibt es auch die MP3s zum Herunterladen von allen Vorträgen, also die man auch mitnehmen kann und dann irgendwo bei einem Spaziergang hören kann. Ich danke der Sandra Studer und der Gabi Pietsch, die die Kartenreservierungen vorgenommen haben. Ihnen danke ich auch, dass Sie eben Plätze reservieren und kommen und wenn Sie nicht kommen können, absagen. Das hat uns diesmal wirklich das Leben leichter gemacht als beim vergangenen Vortrag, was etwas schwieriger war. Zur Vertiefung des Themas, wie gesagt, man kann sich das noch einmal im Internet anschauen oder anhören. Da gibt es übrigens auch eine ganze Reihe von Vorträgen. Also zum Beispiel den erwähnten von Professor Reinhard Haller können Sie dort auch sehen oder ein Gespräch mit Primar Albert Link oder mit Heidi Gassner-Brehm speziell zum Thema Frauen und Burnout. Also es gibt in diesen fast 30 Veranstaltungen, die bis jetzt waren, auch einige Beiträge zu diesem Thema. Was wir hinten aufgelegt haben, ist diesmal keine Bücher. Es gibt natürlich auch eine Menge von Büchern, sondern einige Broschüren, die auf knappem Raum noch einmal das Wesentliche zusammenfassen. Also zum Beispiel, ja, fangen wir mal hier an, diese kleine Broschüre Stress und Burnout, die beschäftigt sich vor allem damit, mit den Strategien, was man tun kann, also Prioritäten setzen, gehe ich Konflikte offensiv an, kenne ich meine Rolle und meine Ziele, esse ich auch ausgewogen, kann ich Nein sagen und so weiter. Das ist in dieser kleinen Broschüre enthalten. Und dann zwei ausführlichere Broschüren, eine von der Arbeiterkammer in der Steiermark und eine vom ÖGB zum Thema Burnout, auch wo wieder die Symptome, die Früherkennungen und die Strategien drinnen sind. Jetzt danke ich Ihnen nochmals ganz herzlich, lieber Herr Künnel, dass Sie diesen Vortrag auf diese persönliche Art für uns gehalten haben. Ich danke Ihnen, dass Sie diesen Abend mit uns verbracht haben und ich hoffe, dass Sie auch an den nächsten Abenden vielleicht wieder dabei sind. In 14 Tagen geht es um das Thema der Stress mit dem Abnehmen. Nicht jede und nicht jeder muss abnehmen. Dann im November ist ein Vortrag von mir, der heißt ziemlich beste Jahre, wir brauchen ein neues Bild vom Alter. Auch dort würde mich freuen, wenn nicht nur alte Menschen kommen, beim Alter ist es immer so schwierig, wenn man denkt, das geht mir nichts an, ich bin nicht alt. Aber das ist auch ein Generationenthema, also da wäre es auch schön, wenn Jüngere kommen. Und der letzte Vortrag, der heißt dann Zeit zu leben, Zeit zu sterben mit Franz Schmatz, der über 30 Jahre Schwerkranke und Sterbende begleitet und sehr viel Erfahrung damit hat und weiß, dass dadurch das Leben nicht traurig wird, sondern intensiv und wertvoll. Vielleicht sehen wir uns wieder einmal. Vielen Dank, dass Sie hier waren und kommen Sie gut nach Hause.